Guten Morgen miteinander. Ihr Lieben, was war das wohl eine tolle Stimmung gewesen, damals, als Jesus von den Massen in Jerusalem frenetisch bejubelt wurde. Endlich ist er da. Seit Jahrhunderten erwartet und herbeigesehen, der Erlöser, der Messias, der Befreier. Nun, so dachten sie, hofften inständig, nun wird er die römischen Unterdrücker aus dem Land jagen und im Land endlich Frieden geben. Was für ein Vorrecht, diese Geschichte live miterleben zu können. Der Jubel, das Hosianna des Sohn Davids am sogenannten Palmsonntag, an dem wir heute denken, war laut zu hören. Selbst die religiös Gleichgültigen waren mitgerissen worden. So ähnlich und noch etwas intensiver muss die Situation damals gewesen sein. Jetzt kommt's gut, wenn die Exile Schweizerdeutsch geredet haben. Jetzt kommt's gut. Endlich löst der lebendige Gott seine Verheißungen ein. Welch ein Tag, welch eine Freude. Hosianna, Gott hilft, ihm sei Ehre. So jubeln sie damals in Jerusalem, als Jesus auf einem Esel einritt. Ihr Lieben, wie oft hat mich diese Geschichte schon bewegt. Und wenn man es immer wieder mal hört, dann ist die Gefahr groß, dass man sich daran gewöhnt. Das soll nicht so sein. Aber noch mehr berührt mich, wenn ich daran denke, was wenige Tage danach geschah. Wie passt das zusammen? Wie konnte ein solcher Stimmungsumschwung geschehen? Was war passiert? Wer ist schuldig, dass man diesen verherrlichten Messias wenige Tage später als Verräter und als Gotteslästerer ans Kreuz schlug und dort qualvoll sterben ließ? Ich nehme an, dass viele von euch heute Morgen mit dem Auto hierher gefahren sind bei diesem herrlichen, feuchten Wetter. Ich liebe das sehr, denn ich bin sehr pollengeplagt. Und wenn es regnet oder wenn es schneit, dann wird die Luft gereinigt. Dann kann ich wieder richtig schön frisch, ohne Niesen zu atmen. Das ist richtig toll. Ihr seid also mit dem Auto hergefahren. Wahrscheinlich habt ihr es draußen ordnungsgemäß abgestellt. Ein letzter Blick, vielleicht sogar rundum gelaufen, ist alles in Ordnung, die ganz genauen. Und ihr seid hier hereingekommen. Nehmen wir einmal an, dass du nach Ende des Gottesdienstes innerlich, hoffentlich vielleicht auch etwas aufgewühlt, aber doch voller Dank und Ruhe zu deinem Auto zurückgehst und dich freust auf einen entspannten Sonntag. Aber was siehst du da? Ein riesiger Kratzer auf der Fahrerseite deines Autos und einen kaputten Kotflügel. Kurz Puls. Ach, sagst du, das macht nichts. Jesus starb für meine Schuld. In Jesus habe ich Frieden mit dem Schöpfer und neues, ewiges Leben. Darüber freue ich mich heute Morgen wieder ganz neu und bin von Herzen dankbar. Was interessiert mich der Verursacher des Schadens in meinem Fahrzeug? Ist doch mir wurscht. Werdet ihr so reagieren? Ich denke nicht. Die meisten von euch werden wohl ziemlich schnell ausrufen, wer war das? Wer ist schuld? Wer bezahlt? Oder? Oder reagiert jemand anders? Ihr dürft gerne das sagen. Ich würde euch sehr bewundern. Du hast gar kein Auto, oder wie?
Doch, aber
ja, das stimmt. Ich hatte mal ein ziemlich neues Auto nach 4 Wochen. Habe ich da eine schöne Macke reingefahren und dachte, wenn jetzt ein anderer reinfährt, dann bezahlt er das, dann muss er die bezahlen. Das geht es auch, aber bei dir, ich hoffe mal, es verloren. Oh, ja.
Ja. Dann habe ich meinen Kollegen das erzählt und habe dann gesagt, was lernen wir daraus?
Ja.
Da haben sie mich ja angehört. Hänge dein Herz nicht an irdische Dinge.
Herrlich, totales Auto kaputt. He? Ja, na, ihr versteht es schon. Aber normalerweise wird man doch fragen, wer ist schuld? Sind wir uns da einig, oder? Ist ja ganz verständlich. Vielfach wird ja unser Leben und das Leben der ganzen Gesellschaft bestimmt von der Schuldfrage. Vor einiger Zeit entdeckte ich, dass das Glas an der Lifttüre bei uns in Rheinfelden kaputt gegangen war. Erster Gedanke, wer war das? Wer ist schuld? Und erst dann, hoffentlich hat sich niemand verletzt. Das war erst der zweite Gedanke. Der erste Gedanke war, wer ist schuld? Welche Haftpflichtigung wird den Schaden, die Schuld bezahlen? In den USA werden mit der Lösung solcher Schuldfragen Millionen verdient. Schwappt auch so langsam über den großen Teich zu uns herüber. Und um ja niemals irgendwie als Schuldiger entlarvt werden zu können, werden in den Beipackzetteln der Medikamente so ziemlich alle möglichen Nebenwirkungen erwähnt, die man sich überhaupt ausdenken kann. So empfinde ich es manchmal. Ich bin jetzt kein Mediziner, ich hoffe, ich habe niemanden verletzt, aber ein bisschen in die Richtung, denke ich, geht's. Die Schuldfrage, die treibt doch uns um. Wen irgendwo etwas passiert, hört man in allen Medien sofort die Frage, wer oder was ist schuld? Und um die Schuldfrage eindeutig klären zu können, werden manchmal große Kommissionen berufen. Und wenn wieder mal irgendwo eine Schuldfrage geklärt werden muss, reden manche etwas zynisch von Advokatenfutter. Ihr kennt den Ausdruck vielleicht auch. Heute Morgen will ich euch auch eine Art Advokat sein. Dabei lade ich euch ein, meiner Untersuchung zu folgen, um den zu finden, der schuld ist an der Kreuzigung Jesu. Mir ist bewusst, dass es zunächst sehr menschlich und unvollkommen sein wird. Im Alten Testament ist das ja schon längst vorhergesagt. Das ist richtig. Und trotzdem lasst uns anfangen, den oder die Schuldigen zu finden, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Das ist das Thema, wer ist schuld an der Kreuzigung Jesu? Erstens, Nikodemus ist schuld an der Kreuzigung Jesu. Seinen Namen finden wir dreimal im Neuen Testament. Er gehörte zur Oberschicht im damaligen Israel. Er war ein angesehener Mann und eine einflussreiche Persönlichkeit. So lesen wir zum Beispiel Johannes 3, Vers 2, wo Nikodemus sagt, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Also Nikodemus wusste, wer Jesus war. Später, als man Jesus ins Grab gelegt hatte, erscheint Nikodemus wieder. Er brachte einen äußerst wertvollen Grabschmuck, aber ein Übermaß Blumen am Grabe machen eine versagte Liebe im Leben nicht wett. Warum stand dieser wissende, einflussreiche und kluge Mann nicht bei der Gerichtsverhandlung damals auf? Warum verteidigte er Jesus nicht? Warum sagte er nicht, liebe Leute, seid vernünftig, begeht nicht ein solch schreiendes Unrecht? Wo war er? Warum schwieg er? Es scheint, das ist zumindest mein Eindruck, es scheint, dass Nikodemus Angst hatte. Wir können es auch Menschenfurcht nennen. Wahrscheinlich war er zu feige, sich öffentlich auf die Seite Jesu zu stellen. Möglicherweise hätte es ihm das seinen guten Ruf und seine Stellung gekostet. Kann es sein, dass heute Morgen auch Nikodemus, weibliche und männliche, unter uns sitzen? Es geht so schnell, dass man einfach schweigt. Da fragt mich jemand, wie geht's Ihrer Frau? Gell, man muss einfach hoffen, dass es gut wird. Was sage ich jetzt? Ja? Oder sage ich, ja, wir hoffen, aber wir beten auch. Gut, ich habe es ein bisschen einfacher, weil die Leute wissen, was ich von Beruf bin. Da erwarten die das bereits ein bisschen. Und trotzdem haben wir den Mut zu sagen, so ist es. Jawohl, wir hoffen, aber wir beten auch. Ein Beispiel von vielen, im Alltag. Liebe, manche wissen schon lange, dass die Sache mit Jesus stimmt. Sie nennen sich Christen, sie kommen in die Gemeinde, aber sie haben Angst vor den Kollegen, Nachbarn, Freunde. Vielleicht reden sie sogar nachts im Gebet mit Jesus, so wie Nikodemus. Aber eben nur nachts, wenn es keinen Mensch sieht und hört. Erinnern Sie mich noch genau, als ich damals in einem Beruf tätig war und dann ging man zum Mittagessen und die Kollegen saßen alle um einen herum. Bete ich jetzt für mich leise oder sage ich einfach ein Gute? Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Aber es sind so kleine Dinge des Alltags, wo es ums Bekenntnis geht. Nikodemus hatte Angst, sich zu bekennen öffentlich. Nikodemus ist schuld an der Kreuzigung Jesu. Zweitens, Judas ist schuld an der Kreuzigung Jesu. Judas gehörte zum engsten Mitarbeiterkreis des Sohnes Gottes, zu den sogenannten 12 Jüngern. Er hat alles live miterlebt. All die Wunderheilungen, die Liebestaten, die Zusprüche der Vergebung, die Speisungswunder und Heilungswunder und all das live mit dabei gewesen. All die Beweise seiner Gottheit. Jedes Judas war dabei. Er saß nicht nur in der Fankurve und schrie oder schimpfte, sondern er war aktiver Spieler in der Mannschaft. Judas war mehr als nur ein Schwärmer oder Mitläufer, aber sein Problem war die Liebe zum Geld. Judas verriet Jesus für 30 Silberlinge. Je nachdem, wie man das umrechnet, kommt man auf 75 Franken, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ist schwierig, das in heutige Zahlen auszudrücken. Ist das viel oder wenig? Nun, wer von euch hat schon geschwiegen bzw. sich nicht auf die Seite Jesu gestellt, als es gar nichts gekostet hätte, nicht ein Rappen, außer einigen mutigen Worten oder vielleicht ein peinliches, spöttisches Lächeln der anderen. Geld macht nicht glücklich, sagt man, aber es beruhigt einen. Ich sage euch, Judas brannten die 30 Silberlinge wie Feuer bis hin zum Selbstmord. Da gehört irgendwo ein Mann zur Gemeinde X. Er lebt seinen Alltag mit Jesus. Auch in der Gemeinde bringt er seine Gaben mit ein. In seinem Beruf gelingt ihm vieles. Er steigt in der Karriere leider ziemlich hoch hinauf. Sein Gehalt zieht entsprechend mit. Eines Tages werden seine Gemeindebesuche immer seltener. Und irgendwann kommt er gar nicht mehr. Er kündigt die Mitarbeit. Und irgendwann tritt er aus der Gemeinde aus. Und eines Tages trifft der Pastor diesen Mann zufällig auf der Straße. Sie reden über dieses und jenes. Und dann fügt der Pastor noch etwas dazu und sagt, also übrigens, ich soll dir einen schönen Gruß von Judas sagen. Bitte was? Ist schon gut, denk mal drüber nach. Tschüss und guten Tag. Beim nächsten Gottesdienst sitzt dieser Mann wieder im Gemeindesaal und findet Vergebung seiner Sünde und zurück zu Jesus, seinem Herrn. Judas ist schuld, weil ihm die 30 Silberlinge, die 75 Franken, mehr wert waren als das Leben seines Messias. Drittens, Hannas ist schuld an der Kreuzigung Jesu. Hannas war nicht der amtierende religiöse Hohenpriester, das religiöse Oberhaupt in Israel, sondern er war Hohepriester IR. Doch seine Meinung beeinflusste nach wie vor wichtige Entscheidungen. Das war damals so üblich. Was wäre wohl passiert, wenn dieser alte Hannas, der ehemalige Hohenpriester, gesagt hätten, ihr lieben Leute, es kommt überhaupt nicht in Frage, dass dieser völlig unschuldige Jesus verurteilt wird. Aber leider will er sich mit dem Problem Jesus von Nazareth nicht abgeben. Er handelt nach dem Prinzip, das geht mich nichts mehr an, lass mich in Ruhe, das ist nicht mehr mein Problem. So schiebt er Jesus einfach ab an den zuständig amtierenden hohen Priester, seinen Schwiegersohn Kaiphas. Hannas ist schuld an der Kreuzigung Jesu. Er wollte ganz einfach nichts mit Jesus zu tun haben. Das ist deine Sache, eure Sache. Das geht mich nichts an. Viertens, Kaiphas ist schuld an der Kreuzigung Jesu. Kaiphas, der amtierende Hohenpriester, dachte klug und messerscharf. Bereits 18 Jahre versah er dieses Amt. Aber auch er will Jesus loswerden. Irgendwie wurde ihm dieser Zimmermannssohn aus Nazareth unheimlich. Selbst die ungebildeten Leute behaupteten schon, er sei Gottes Sohn. Und wenn ich daran denke, dass ihm die Massen vor wenigen Tagen zugejubelt haben, dann wird's mir heute schon schlecht, dachte er wohl bei sich selber. Doch er hätte es besser wissen müssen. Aber er war wohl zu stolz, um dies zuzugeben. Kaiphas ist schuld an der Kreuzigung Jesu. Fünftens. Pilatus ist schuld an der Kreuzigung Jesu. Die Juden standen ja damals unter der Herrschaft der Römer und deshalb durften sie kein Urteil selber vollstrecken. So konnten sie den römischen Landesfürsten auf keinen Fall umgehen. Ein Kenner der Geschichte meint in dem Zusammenhang, Pilatus war weder ein Schuft noch ein Dummkopf. Er war ein ehrgeiziger Beamter und selbstherrlicher Römer. Ziemlich schnell hatte er dieses ungerechte Spiel durchschaut. Er war überzeugt von der Unschuld Jesu. Denkt daran, ich wasche meine Hände in Unschuld. Öffentlich, das konnten alle sehen. Trotzdem spricht er die unglaublichen Worte aus. Was soll ich denn machen mit Jesus? Der mächtige, stolze Römer fragt die besetzten, entmachteten und unterdrückten Juden. Sagt mir doch, was ich mit diesem Jesus machen soll. Man könnte ebenso sagen, der Richter fragt die Kläger. Das war wohl der ungerechteste Gerichtsprozess, den die Welt jemals erlebt hat. Aber Pilatus hatte Glück. Er hatte kurz zuvor erfahren, dass Jesus aus Galiläa stammte. Das kommt mir gelegen, dachte er, und schob Jesus ab, soll sich doch dieser Herodes mit diesem Jesus herumschlagen. Nachher kam er wieder zurück, das wissen wir. Aber zunächst hat er ihn abgeschoben. Er konnte sich nicht vor der Verantwortung drücken. Pilatus ist schuld an der Kreuzigung Jesu. Es ging um sein Ansehen. Er wollte sich der Verantwortung entziehen. Sechstens, Herodes Antipas ist schuld an der Kreuzigung Jesu. Ich lese euch einige Verse aus Lukas 23, Vers 8, folgende. Herodes freute sich sehr, Jesus kennenzulernen. Er hatte schon viel von ihm gehört und immer gehofft, einmal Zeuge eines seiner Wunder zu werden. Er stellte Jesus eine Frage nach der anderen, aber Jesus gab keine Antwort. Währenddessen standen die obersten Priester und Schriftgelehrten dabei und brachten mit lauter Stimme ihre Anklagen vor. Da begannen Herodes und seine Soldaten, Jesus zu verhöhnen und zu verspotten. Sie legten ihm ein prächtiges Gewand an und schickten ihn zu Pilatus zurück. An diesem Tag wurden Herodes und Pilatus, die bis dahin verfeindet gewesen waren, Freunde. Herodes interessiert sich für diesen Jesus. Spannender Typ, was der alles gemacht hat. Das interessiert ihn. Das will er wissen. Er fragt viel. Aber Jesus schweigt. Schon interessant. Warum? Wahrscheinlich deshalb, weil Herodes ihn nur verachtet und verspottet. Das hat Jesus wohl gespürt. Und gedacht, der ist keiner Antwort würdig. Was gibt's da noch zu reden? Herodes lässt ihn dem ein weißes Kleid anziehen. Nicht ein Kleid der Gerechtigkeit, sondern ein Kleid des Hohnes und des Spottes. Er will ihn so richtig lächerlich machen. Herodes ist schuld an der Kreuzigung Jesu. Über den Sohn Gottes kann er nichts anderes als nur lästern. Lästern, ihn verspotten, ihn verachten. Diese sechs Persönlichkeiten sind schuldig an der Kreuz Jesu, an der Kreuzigung Jesu. Und zum siebten, jeder Einzelne in der Gruppe, der Kreuzige ihn geschrien hat. Wie viele hatten Jesus predigen gehört? Wie viele wurden geheilt und getröstet und ermutigt? Tausende schrien am Palmsonntag, Hosianna dem Sohn Davids. Gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Warum stand nicht einer auf und sagte, das kann doch nicht wahr sein, dass dieser Mann vom Teufel ist? Nie hörten wir von einem Aufstand, den er angezettelt haben soll. Warum schwiegen sie alle? Warum? Warum? Wer ist schuld an der Kreuzigung Jesu? Nikodemus entschied sich für sich selbst. Er fürchtete sich vor den Menschen. Judas entschied sich für den Verrat. Sein Problem war der Materialismus. Hannas und Kaiphas entschieden sich für ihre Macht und Einfluss. Sie waren blockiert von ihrem Stolz. Pilatus entschied sich für sein Image. Er war zu feige. Herodes entschied sich für Hohn und Spott. Und über Jesus konnte er nur lästern und ihn lächerlich machen. Jeder Einzelne in der Menge damals und heute, sie, du und ich, wir alle sind schuld an der Kreuzigung Jesu. Wir alle haben die Nägel mit dem Hammer eingeschlagen. Jede Schuld, jede Sünde, ein Schlag mit dem Hammer auf den Nagel, der Jesus qualvoll ans Kreuz heftet. Und Jesus ließ das alles mit sich geschehen. Auch sein Vater im Himmel reagiert nicht auf diese himmelschreiende Ungerechtigkeit. Und es ist interessant, ihr kennt ja die sieben Worte Jesu am Kreuz. Immer wieder sagt der Vater, warum? Und irgendwann sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ganz am Ende sagt er nicht an meinen Vater, sondern mein Gott, so am Boden, so am Ende, so innerlich zerstört war er, so kaputt. Warum? Warum? Damit wir frei werden können von diesem schrecklichen Egoismus. Von Feigheit, von Stolz, von Menschenfurcht, von Verachtung. Kurz von aller unserer Schuld gegenüber Jesus Christus. Vermutlich haben die meisten von euch ihr Leben Jesus vielleicht schon jahrelang übergeben. Trotzdem, wir sind alle noch auf der Welt, mit allen Schwächen und Fehlern, auch als Christen. Darum lade ich euch ein, heute Morgen zu einer neuen Hingabe an Jesus Christus. Die Geschichte berichtet von einem zum Tode Verurteilten zur Zeit des italienischen Königs Umberto. Der Justizminister leitete dem erwähnten König ein Gnadengesuch des Verurteilten weiter und unter der Bitte um Gnade stand bereits ein Vermerk des Ministers. Gnade unmöglich, im Gefängnis belassen. aufmerksam las der Regent das Gnadengesuch durch, griff zur Feder und verschob das Komma um ein Wort nach vorne. Gnade, Komma, unmöglich im Gefängnis zu belassen. Die nächste Folie ist es drauf, genau. Ein Komma um ein Wort verschoben, verändert es um 100%. Seht, das ist unsere Situation vor dem Schöpfer. Gnade unmöglich, weil schuldig, schuldig, schuldig. Aber der Tod und die Auferstehung Jesu versetzt das Komma. Gnade unmöglich, nicht zu begnadigen, nimm's an. Das ist Evangelium. Vor einigen Jahren hörte ich von einem indischen Clown, der durch die Sendungen des Evangeliumsrundfunks zum persönlichen Glauben an Jesus gekommen war. Und der bekennt, viele haben mich sympathisch gefunden, aber seit ich Jesus kenne, weiß ich mich geliebt. Lasst uns zu ihm gehen, damit wir vergeben bekommen, aber auch die Kraft, uns auf die Seite Jesu zu stellen, wenn es nötig ist. Denn Jesus liebt uns, wie nur der Schöpfer des Universums einen Menschen lieben kann. Ich möchte gerne beten. Herr Jesus, wohl haben wir uns heute Morgen alle irgendwo wiederentdeckt. Bei Pilatus oder beim Kaiphas oder beim Judas oder weiß ich wo. Wir alle sind schuldig. Wir alle haben dich mitgekreuzigt. Aber wir danken dir, dass du am Kreuz geblieben bist. Das ist deine Allmacht, dass du am Kreuz bliebst und nicht herunterstiegst, um uns zu retten, um uns zu vergeben. Lass uns ganz neu tief berührt sein, Herr Jesus, von dem, was du getan hast. Du weißt, man gewöhnt sich so schnell daran, was es dich gekostet hat. Und wie du das alles über dich hast ergehen lassen, die wahnsinnig schreiende, ungerechte Gerichtsverhältnung bis zum Schluss, Herr. Ich danke dir dafür. Für diese Liebe, dass du mir vergeben hast, von neuem geboren, dass ich eine ewige Hoffnung habe, des ewigen neuen Lebens mit dir. Hab Dank dafür, Jesus. Amen.